Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Mit Stefan Heinlein für Sie am Mikrofon. Willkommen zu dieser Sendung. Auch wenn sich in den letzten Tagen die öffentliche Aufmerksamkeit eher auf die personalpolitische Schlammschlacht der Union konzentrierte, dem Virus ist das herzlich egal. Fast ungebremst steigt die Zahl der Neuinfektionen. Die Krankenhäuser und Intensivmediziner schlagen seit geraumer Zeit Alarm und warnen vor dem Kollaps. Jetzt hat auch die Politik offenbar den neuerlichen Ernst der Lage erkannt. Mehr dazu gleich. Die Unternehmen außerdem werden mit einer Testpflicht in die Verantwortung genommen. Und in Brüssel wächst bei der NATO die Sorge vor einer militärischen Eskalation des Ukraine-Konfliktes. Auch wenn nach den vielen Monaten der Einschränkungen wir Menschen alle mürbe geworden sind und jeder Einzelne sich eine rasche Rückkehr in das normale, freie, unbeschwerte Leben sehnsüchtig wünscht, die wohl härteste Schlacht im Kampf gegen die Pandemie steht uns wohl noch bevor. Trotz der Impfungen, trotz des beginnenden Frühlings gehen fast allerorten die Inzidenzzahlen nach oben. Jetzt soll es deshalb keine regionalen Schlupflöcher mehr geben. Die Bundesregierung beschließt die Bundesnotbremse. Allerdings, das parlamentarische Verfahren könnte durchaus zäh werden. Dazu aus Berlin, Frank Capellan.
Vor dem Saal der Unionsfraktion ist der Medienauflauf heute am größten. Zwei Ministerpräsidenten zu Gast. Doch nicht etwa, weil sie ihre Meinung zum gerade vorgelegten Bundesinfektionsschutzgesetz kundtun wollten. Ein paar Meter weiter schaltet der SPD-Fraktionsvorsitzende daher mit Blick hinüber zum Koalitionspartner schon einmal in den Wahlkampfmodus. Ein Schauspiel ist diese Kandidatenkür. Die Union ist doch nur noch mit sich selbst beschäftigt, schimpft Rolf Mützenich.
Dass die Union überhaupt nicht regierungstauglich ist, das sehen wir leider auch in der Zusammenarbeit in einer Koalition, die gerade durch diese Verhältnisse auch belastet ist.
Tatsächlich schafft es diese Koalition nicht, schärfere Corona-Maßnahmen schon in dieser Woche im Schnellverfahren durchs Parlament zu pauken. Dabei hatte die Kanzlerin kurz nach Vorlage des Gesetzentwurfs am Mittag gemahnt, die Zeit drängt.
Wenn wir warten würden, bis alle Intensivbetten belegt sind, dann wäre es zu spät. Und wir dürfen auch die Hilferufe der Intensivmediziner nicht überhören.
Deshalb sieht das Gesetz vor, bei den derzeit vielerorts hohen Infektionszahlen über 100 treten schärfere Kontaktbeschränkungen in Kraft, treffen nur noch mit einer Person aus einem anderen Haushalt. Nachts zwischen 21 und 5 Uhr sollen Menschen nur noch in Ausnahmefällen vor die Tür gehen dürfen. Viele Geschäfte müssten wieder dicht machen. Sport im Freien wäre selbst für Kinder nicht mehr möglich. In Schulen würden Testpflicht ab einer Inzidenz von 200 wäre Präsenzunterricht verboten.
Das muss früher eintreten, bei 100 in den Wechselunterricht mit Testpflicht zu gehen, ist das Mindeste, was wir tun müssen.
Meint Katrin Göring-Eckardt, die Fraktionschefin der Grünen, stößt sich auch daran, dass die Bundesregierung nicht zwischen Beschränkungen drinnen und draußen unterscheiden will.
Die Aerosolforscher haben uns gestern ins Stammbuch geschrieben, macht diesen Unterschied. Wenn ich draußen nirgendwo hingehen kann, dann werde ich natürlich mich nach drinnen verziehen und dort Dinge tun, die nicht hilfreich sind.
Die Ausgangssperre wird von der Opposition grundweg abgelehnt. Und linken Fraktionschef Dietmar Bartsch ist sich mit dem FDP-Vorsitzenden Christian Lindner in einem Punkt völlig einig.
Dass die 100er-Inzidenz für uns nicht nachvollziehbar ist, zumal dann auch einigermaßen unlogisch abgewichen wird, zum Beispiel bei den Schulen.
Die 100er-Inzidenz ist nicht geeignet, um das Pandemiegeschehen abzubilden.
Niedersachsens Ministerpräsident pflichtet bei. Stefan Weil, Sozialdemokrat, will auch andere Indikatoren berücksichtigt wissen.
Zum Beispiel Impfquoten.
Einen Einspruch des Bundesrates gegen das Gesetz könnte der Bundestag vermutlich abweisen. Und da auf das Schnellverfahren verzichtet wird, dürfte die Große Koalition die Maßnahmen in der kommenden Woche mit eigener Mehrheit beschließen können. Es fällt auf, dass der Gesetzentwurf etwa beim Thema Ausgangssperren nicht auf die Kritiker zugeht. Angela Merkel will die Notbremse unter allen Umständen durchsetzen.
Die Unklarheiten, was in dem einen oder anderen Landkreis wann gilt oder was wann nicht gilt, das ist dann vorbei.
Dadurch hofft sie auf mehr Akzeptanz in der Bevölkerung. Unter AfD-Anhängern allerdings kann sie die kaum erwarten. Von einer herbeigetesteten Pandemie spricht Björn Höcke, Ein Bundestagsabgeordneter sieht Bill Gates hinter dem Virus.
Ich gehöre nicht zu Aluhutträgern. Da müssen Sie die Leute selbst fragen. Also ich bin doch nicht das Kindermädchen für jeden Einzelnen, der irgendeine Meinung sagt.
Rechtfertigt sich der AfD-Gesundheitspolitiker Detlef Spangenberg im Deutschlandfunkgespräch. Schärfere Corona-Bestimmungen aber lehnt er grundsätzlich ab.
Aus Berlin, Frank Capellan. Die nächsten Tage und Wochen werden also für uns alle wohl deutlich ungemütlicher werden als erhofft. Klar dürfte auch sein, nur Impfen und Testen führen dauerhaft aus der Krise. Heute am Nachmittag allerdings die schlechte Nachricht. Der US-Impfstoffhersteller Johnson & Johnson hat die Markteinführung seines Vakzins vorerst verschoben. Aus Washington, Sebastian Hesse.
Neuerliche Hiobsbotschaft für die Corona-Impfkampagne in Deutschland. Der US-Pharmahersteller Johnson & Johnson wird seinen Impfstoff vorerst nicht nach Europa ausliefern. Der Entscheidung vorausgegangen war eine Warnung von mehreren US-Gesundheitsbehörden. Sie empfehlen das Johnson & Johnson-Vakzin wegen möglicher schwerer Nebenwirkungen vorerst nicht mehr zu verabreichen. In 6 Fällen war es bei Geimpften zu Blutgerinnseln gekommen. In den USA sind bislang 6,8 Millionen Dosen des Johnson & Johnson Impfstoffes verabreicht worden. Bis Ende Juni wollte das US-Unternehmen 55 Millionen Dosen nach Europa liefern. 10 Millionen davon waren für Deutschland gedacht. Das verzögert sich nun auf unabsehbare Zeit. In den USA wurde jetzt eine Untersuchung zu den 6 Fällen, bei denen die Blutgerinnsel aufgetreten waren, begonnen. Bis die abgeschlossen ist, so empfehlen es die Gesundheitsbehörden, solle vorsichtshalber pausiert werden beim Verabreichen des Impfstoffes von Johnson & Johnson.
Für den Deutschlandfunk Sebastian Hesse. Der vorläufige Stopp für den Einsatz von Johnson & Johnson wird das Impftempo in Europa und damit auch bei uns in Deutschland vorerst drosseln. Zumindest beim Testen allerdings scheint es voranzugehen. War man bislang weitgehend auf Eigeninitiative angewiesen, nimmt die Bundesregierung nun die Unternehmen in die Pflicht. Aus Berlin, Tobias Betz.
Vor gut 3 Wochen im Bundestag. Kanzlerin Angela Merkel ist unzufrieden. Menschen schränken sich ein, der Einzelhandel ist größtenteils geschlossen, Restaurants und Hotels sowieso. Aber bei vielen Betrieben läuft alles halbwegs normal weiter, auch ohne Corona-Tests. Als würde das Virus vor der guten deutschen Wertarbeit Halt machen. Deshalb kündigt Merkel damals im Bundestag an:
Wenn nicht der überwiegende Teil der deutschen Wirtschaft Tests seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern anbietet, dann werden wir mit regulatorischen Maßnahmen in der Arbeitsschutzverordnung dazu vorgehen.
Merkels Arbeitsminister Hubertus Heil nickt. Er hat den Auftrag seiner Chefin verstanden. Was dann folgt, ist ein sogenanntes, in Neudeutsch, Monitoring, also eine repräsentative Umfrage bei Unternehmen. Ergebnis: viele Betriebe testen, aber nur knapp 70%. Merkels Zielmarke damals?
90%.
Deutlich unterschritten also. Deshalb zieht Arbeitsminister Hubertus Heil jetzt durch. Der SPD-Politiker schreibt den Firmen ein Testangebot vor. Eine Testpflicht also.
Es ist etwas, was nicht nur der Gesellschaft, sondern am letzten auch den Betrieben gilt, weil man die Betriebe offen halten kann. Das heißt, auch im Interesse der Wirtschaft. Und es schützt die Beschäftigten, damit der Arbeitsplatz, wo immer es geht, möglichst kein Infektionsort wird.
Bundeskanzlerin Angela Merkel sagt heute, neben anderen Maßnahmen diene auch die Testpflicht einem einzigen Ziel.
Dem Ziel, unser ganzes Land aus dieser Phase der stetig steigenden Infektionszahlen, der sich füllenden Intensivstationen und der bestürzend hohen täglichen Zahl der Corona-Toten herauszuführen.
Darum geht's konkret. Eine Testpflicht für Beschäftigte soll es nicht geben, wie es in einigen Bundesländern etwa für Schüler und Lehrer gilt. Vielmehr geht es um eine Testangebotspflicht für Unternehmen. Jeder Arbeitnehmer, der nicht im Homeoffice ist, soll einen Test pro Woche erhalten. Wer viele Kontakte hat, soll 2 bekommen. Die Unternehmen müssen auch nicht etwa dokumentieren, ob die Beschäftigten das auch tatsächlich nutzen. Bezahlen sollen die Tests die Betriebe selbst. Ausnahme: von der Corona-Krise schwer gebeutelte Unternehmen können die Ausgaben dafür als Kostenpunkt bei der Überbrückungshilfe 3 anrechnen. Insgesamt ist die Verordnung nicht so streng wie von vielen Wirtschaftsverbänden befürchtet und dennoch hagelt es Kritik. Etwa vom Arbeitgeberverband BDA, Hauptgeschäftsführer Steffen Kampeter.
Die Verordnung liefert keine besseren Ergebnisse. Sie liefert vielleicht ein Wohlfühlgefühl für die Politik, aber sie liefert keine verbesserte Teststrategien in den Unternehmen.
Die Wirtschaft empfindet diese Testangebotspflicht als Bevormundung. Aber wie so oft geht es dabei natürlich auch ums liebe Geld. Auch wenn sich unterm Strich für einen Großteil der Unternehmer wenig ändert. Knapp 70% der Betriebe, das zeigte ja die Befragung der Bundesregierung, stellen bereits Tests für ihre Beschäftigten zur Verfügung. Ab Montag müssen es dann ein paar mehr sein.
Tobias Beetz aus Berlin. Wenn Politik sich allein an Umfragen orientiert, so wäre vor gar nicht so langer Zeit wohl Jens Spahn der Kanzlerkandidat der Union geworden. Zu Beginn der Pandemie schwebte der Gesundheitsminister auf einer Welle der Popularität. Doch mittlerweile sind seine Umfragewerte deutlich abgestürzt. Die Stimmung im Volke dreht sich also wie eine Fahne im Wind und dennoch hofft Markus Söder als aktueller Umfragekönig zum Kandidaten gekürt zu werden. Am Nachmittag ein gemeinsames Schaulaufen mit Armin Laschet in der Unionsbundestagsfraktion. Stefan Dietjen im Bundestag. Was ist bislang von den Auftritten der beiden Kandidaten zu Ihnen nach außen gedrungen?
Ja, die ganze Spaltung der Unionsfraktion ist ja nach draußen gedrungen. Das ist wirklich eine denkwürdige, ungewöhnliche Sitzung, wie man sie selten erlebt hat, allerdings auch schon mal erlebt hat bei dieser Fraktionsgemeinschaft von CDU und CSU. Ich denke da zurück an die erregten innerfraktionellen, innerparteilichen Debatten in der Union, in der Flüchtlingskrise, in der Eurokrise, als wir auch diese Zerrissenheit der Parteien hier in der Bundestagsfraktion bis an den Rande des Bruchs erlebt haben. Das sind Parallelen, die werden auch aus dem Saal immer wieder gezogen. Die Fraktion tagt im Plenarsaal des Deutschen Bundestages aus Infektionsschutzgründen. Angela Merkel sitzt auf ihrem Platz auf der Regierungsbank, auf dem Kanzlerinnenplatz. Auf der Bundesratsbank sitzen nebeneinander Armin Laschet und Markus Söder, die beiden Kandidaten für die Kanzlerkandidatur, die Abgeordneten im Plenarsaal. Seit bald 3 Stunden wird da jetzt sehr lebhaft diskutiert, kontrovers. Am Anfang, haben wir gehört, haben sich die beiden Kandidaten nochmal vorgestellt. Markus Söder mit seinem Plädoyer, mit den Hinweisen auf seine überragenden Umfragewerte, die er immer wieder für sich ins Feld führt. Armin Laschet als der Integrator, der die Partei, der das Land ein will in eine Nach-Ära Merkel hinein. Und dann gibt es Wortmeldungen. Am Anfang 1,5 Stunden überwiegend Wortmeldungen für Markus Söder. Da zeichnete sich ein Stimmungsbild ab, das deutlich zu den Bayern neigte. Inzwischen scheint sich das wieder etwas gedreht zu haben. Es heißt, am Anfang habe die Söder-Fraktion in der Fraktion mobil gemacht für ihren Kandidaten. Es seien viele, viele Wortmeldungen aus der CSU, aus den südlichen CDU-Landesgruppen gekommen. Inzwischen auch viele, auch gewichtige Wortmeldungen für Armin Laschet, der da vom Carsten Linnemann, dem Vorsitzenden der CDU-Mittelstandsvereinigung. Also ein gespaltenes Bild, eine erregte Debatte. Respektvoll sei sie, wird immer wieder betont, aber das kann nicht wieder darüber hinwegtäuschen, dass diese Fraktion tief gespalten ist und dass hier möglicherweise keiner der beiden ohne Blessuren rauskommt.
Eine erregte Debatte, eine tief gespaltene Fraktion, sagen Sie, Herr Dietjen. Wie ist denn jetzt das weitere Verfahren in den kommenden Stunden und Tagen? Kommt es möglicherweise sogar zu einer Kampfabstimmung?
Das versucht man zumindest in der Fraktion zu vermeiden. Ob da noch Anträge kommen auf eine Abstimmung, kann man im Moment nicht sagen. Die Strategie ist ja, dass sich kein Gremium, auch die Fraktion, durch Beschlüsse weiter festlegt. Ein Abgeordneter, der rauskam, sagte mir eben, die Rednerliste für den Abend sei noch endlos lang. Das kann sich also noch lange hinziehen. Den weiteren Zeitplan konnte uns hier im Augenblick niemand verraten. Wir hören nur immer wieder den Appell, die Vorsitzenden sollten sich verständigen, sollten sich einigen. Dann natürlich aber im Licht einer eben hochkontroversen Debatte in der Bundestagsfraktion, wo im Moment niemand sagen kann, wie man das eigentlich wieder zusammenführen will und wie man das erreichen will, dass sich diese Parteien dann, so wie es immer wieder versprochen wird, am Ende doch mit der nötigen Geschlossenheit hinter einen der beiden Kandidaten stellen. Denn es kann am Ende nur einen Kanzlerkandidaten geben.
Vielen Dank für diese Informationen live aus dem Deutschen Bundestag von der Fraktionssitzung der Union, Stefan Dietjen. Auch wenn man derzeit angesichts der offenen Feldschlacht der beiden Unionskanzlerkandidaten einen anderen Eindruck haben könnte, nicht nur Köpfe sind ausschlaggebend für die Entscheidung in der Wahlkabine. Auch die politischen Inhalte sind wichtig für eine Entscheidung, wem und welcher Partei man das Vertrauen schenkt. Dennoch nur die wenigsten dürften die Programme der Parteien im Detail studieren. Und so ist die Präsentation und Verpackung der Inhalte umso wichtiger. Nach den Grünen und den Linken ging heute die FDP mit ihrem Programm an die Öffentlichkeit. Aus Berlin dazu an Katrin Büsker.
Dem Programmentwurf der Freien Demokraten liegt eine Analyse zugrunde, die, dass Deutschland in der Pandemie gezeigt hat, dass es an einigen Stellen nicht so rund läuft, wie es könnte. Gesundheitsämter, die noch Faxgeräte bedienen, Wirtschaftshilfen, die zäh fließen. Und so lautet das Fazit von FDP-Parteichef Christian Lindner.
Deutschland ist im Prinzip ein starkes Land mit Menschen, die viel Potenzial haben, die zeigen wollen, was in ihnen steckt. Aber unser staatliches Gemeinwesen ist leider ein Sanierungsfall.
Unter dem Titel »Nie gab es mehr zu tun« präsentiert die FDP nun selbstbewusst Ideen, wie sie die Republik in eine aus ihrer Sicht bessere Zukunft führen könnte.
Es liest sich gut.
Die Ideen kommen dabei bekannt vor.
Nichts ist besser, schneller und effektiver als die Wettbewerbsanreize der Marktwirtschaft.
So Generalsekretär Volker Wissing. Die Partei will Unternehmertum stärken, die Wirtschaft von bürokratischen und steuerlichen Belastungen befreien.
Entlasten von finanzieller Überforderung. Wir wollen sie entfesseln von bürokratischen Stricken.
Heißt konkret, bei der Einkommensteuer den Mittelstandsbauch abbauen, Spitzensteuersatz schrittweise Richtung hohe Einkommen verschieben, keine Verschärfung der Erbschaftssteuer. Danach gefragt, was das für mögliche Regierungsoptionen bedeutet, antwortete Parteichef Christian Lindner dem Kollegen des ARD-Hauptstadtstudios mit einem Versprechen.
Klar ist, dass für uns Steuererhöhungen ausgeschlossen sind. Da kann ich eine politische Garantie abgeben, Herr Schmidt.
Die FDP macht Wahlkampf für sich, nicht für Koalitionen. Das betont sie auch im Programmentwurf. Dabei setzt die Partei auch klare außenpolitische Akzente. Klare Kante etwa im Verhältnis zu China und Russland. Die Partei fordert ein Moratorium für den Weiterbau von Nord Stream 2, bis die russische Führung im Fall Nawalny unabhängige und umfassende Ermittlungen gewährleiste und sich die Menschenrechtslage bessere. Freiheiten zu sichern, Menschenrechte zu schützen, etwa die von Lesben, Schwulen, Trans, Bi und Intersexuellen, auch das ein Ziel der Freien Demokraten. Bildung wird als Bürgerrecht definiert. Hier will die Partei sich für Chancengerechtigkeit einsetzen.
Wir wollen 1% der Mehrwertsteuereinnahmen zusätzlich in Bildung investieren. Das ermöglicht zusätzliche Investitionen von 2,5 Milliarden Euro.
So wie es ist, kann es nicht bleiben. Das ist gleichsam Zwischenüberschrift im Programmentwurf, wie auch die Erzählung, die die FDP in den kommenden Monaten entwickeln wird. Von einem Deutschland, das Potenziale hat, die aber genutzt werden müssen. Von einer Partei, die dem eigenen Selbstverständnis nach dafür die richtigen Rezepte hat.
Wir glauben an das Potenzial unseres Landes und an das Potenzial jedes einzelnen Menschen. Und wir sind bereit, Verantwortung für die Erneuerung dieses Landes zu übernehmen.
Ein Beitrag von Ann-Kathrin Büsker. Ohne die Agrarsubventionen aus Brüssel käme kaum ein landwirtschaftlicher Betrieb über die Runden. Doch der EU geht es schon längst nicht mehr um das Auskommen der Landwirte. In Zeiten des Klimawandels sind die Bauern auch als Umwelt- und Naturschützer gefordert. Künftig sollen deshalb auch ökologische Kriterien eine wichtige Rolle spielen. Entsprechend wurde auch in Berlin monatelang heftig um die Verteilung der EU-Agrargelder gerungen. Nun die Entscheidung Panayotis Gavrilis.
Direktzahlungen der EU an Landwirtinnen und Landwirte werden ab 2023 künftig nicht nur nach Flächengröße verteilt, sondern auch nach Umweltregelungen. Für Bundesumweltministerin Svenja Schulze ein Systemwechsel.
Die Zeiten, in denen Steuermittel für die Landwirtschaft weitgehend ökologisch blind als Flächenprämien verteilt wurden, die gehen dem Ende zu.
So Svenja Schulze gegenüber unserem Hauptstadtstudio. Insgesamt 4 Gesetzentwürfe hat das Kabinett heute gebilligt. Eine weitere Regelung, wer als Landwirtin oder Landwirt mehr für die Umwelt tut und sie schützt, kriegt auch mehr Geld. Es geht um 1/4 der Direktzahlungssumme. Geld von den insgesamt 1,1 Milliarden Euro gibt es also nur für mehr Umweltschutz.
So sollen Landwirtinnen und Landwirte künftig mehr Geld erhalten, wenn sie weniger oder gar keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel einsetzen. Auch wer zum Beispiel die Natur auf Wiesen und Weiden schützt, vielfältige Fruchtfolgen anbaut oder in Naturschutzgebieten umweltschonend wirtschaftet, kann künftig dafür honoriert werden.
Es geht dabei um die nationale Umsetzung der gemeinsamen Agrarpolitik der Europäischen Union, kurz GAP. Diese beruht auf zwei Säulen. Erste Säule, Direktzahlungen je Hektar Land. Zweite Säule, gezielte Förderprogramme für nachhaltige, umweltschonende Bewirtschaftung. Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner betont, dass das bisherige Modell der Direktzahlungen an sich zwar erhalten bliebe, aber es werde auch weitere Änderungen geben.
Neu ist, 10% der Gelder werden aus der ersten Säule in die zweite Säule umgeschichtet. Das heißt 490 Millionen Euro. Diese Gelder werden also der ersten Säule, den Direktzahlungen, weggenommen, herausgenommen. Und das ist eine Herausforderung für die Landwirte.
Der Umverteilungsanteil steigt danach sukzessive auf 15%. Der Präsident des Bauernverbandes, Joachim Ruckwied, spricht von schmerzhaften Einschnitten und befürchtet, die Einkommenswirksamkeit der Agrarförderung werde um etwa 1,8 Milliarden Euro bzw. 40% gemindert. Das werde zu einem Strukturbruch in der bäuerlichen Landwirtschaft führen. Deshalb habe man absolut kein Verständnis für weitere Verschärfungen, so Ruckwied. Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner verteidigt hingegen die Maßnahmen.
Wir haben heute wichtige Weichen gestellt für eine Landwirtschaft, die noch mehr für den Klima- und den Umweltschutz leistet, damit unsere Bauernfamilien im Wettbewerb auch bestehen können, so ihre Existenz in Zukunft sichern können.
Eine weitere Änderung, die Landwirtinnen und Landwirte betrifft, sie müssen einen Teil ihrer Ackerflächen der Natur überlassen.
Jeder Landwirt muss 3% seiner Ackerfläche aus der Produktion herausnehmen, um die Biodiversität zu stärken.
Für den Bund für Umwelt und Naturschutz geht der Kabinettsbeschluss zur Neuverteilung der EU-Agrarsubventionen an sich zwar in die richtige Richtung, erfordert aber Nachbesserungen im Bundestag.
Panayotis Gavrilis. In den zurückliegenden 4 Trump-Jahren wurde Deutschland regelmäßig zur Zielscheibe von Wutattacken des Präsidenten. Sichtbarstes Zeichen der Entfremdung zwischen Washington und Berlin war sein Plan der deutlichen Reduzierung der US-Truppenpräsenz in Deutschland. Doch der neue Mann im Weißen Haus hat dieses Projekt rasch wieder einkassiert. Die Zusammenarbeit zwischen den Verbündeten funktioniert wieder deutlich besser. Als Geste des Vertrauens heute der Besuch des neuen US-Verteidigungsministers Lloyd Austin in Berlin. Von dort Markus Pindur.
Der Gast brachte ein überraschendes Geschenk mit. Die amerikanischen Truppen in Deutschland würden nicht verringert. Ganz im Gegenteil, erklärte Lloyd Austin.
Today I briefed the minister on our intention to permanently station approximately 500 additional U.S. personnel in the Wiesbaden area as early as this fall.
Es sollen noch 500 weitere amerikanische Soldatinnen und Soldaten in Deutschland stationiert werden, in Wiesbaden. Mit der Stationierung würden unter anderem die Kräfte zur Cyberabwehr und elektronischen Kriegsführung in Europa gestärkt. Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer erklärte, Deutschland verdanke seine Sicherheit auch der Solidarität seiner Verbündeten. Man werde den amerikanischen Soldaten deshalb einen freundlichen Empfang bereiten.
Und wir werden unsererseits alles daran tun, dass diese 500 Kräfte und die Familien, die mit ihnen hierher kommen, wie die anderen US-Soldatinnen und Soldaten auch, eine zumindest zeitweilige gute Heimat hier in Deutschland finden und dass sie, wenn sie das Land verlassen, das nur mit den besten Erinnerungen tun.
Es ist der erste Besuch eines Ministers der Biden-Administration in Deutschland. Und es ist ein Ausdruck des erklärten Willens, das Verhältnis zu den europäischen Verbündeten und namentlich zu Deutschland zu verbessern. Ein Verhältnis, das unter dem ehemaligen Präsidenten Trump schwer gelitten hatte. Die Truppenaufstockung in Deutschland ist auch im Kontext des russischen Aufmarsches an der ukrainischen Ostgrenze zu sehen. Mit der Stationierung setzt Washington ein deutliches Signal des Beistands für seine europäischen Partner. Der amerikanische Verteidigungsminister lobte das deutsche Truppenkontingent in Afghanistan und die verstärkten deutschen Verteidigungsausgaben. Auch Bundesverteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer hob die gute Zusammenarbeit mit den amerikanischen Streitkräften hervor. In Bezug auf die Beendigung des Afghanistan-Einsatzes ist die Biden-Administration noch nicht zu einer abschließenden Haltung gekommen. Wann und unter welchen Umständen die USA einen Abzug erwägen würden, ließ Austin offen. Dies ist aber für Deutschland als zweitgrößtem Truppensteller wichtig, denn, so erinnerte Verteidigungsministerin Kramp-Karrenbauer, es gelte bei NATO-Einsätzen gemeinsam rein, gemeinsam raus. Joe Biden hatte ursprünglich einen zügigen Abzug angekündigt, aber jetzt soll noch damit gewartet werden, um zu sehen, ob und wie die Taliban das Abkommen mit den USA einhalten. Auch mit der Biden-Administration wird nicht alles im deutsch-amerikanischen Verhältnis eitel Sonnenschein werden. Klar ist, dass Nord Stream 2 mehr und mehr zur Belastung werden wird. Lloyd Austin erklärte, dass die US-Regierung die Gaspipeline für einen strategischen Fehler halte. Das würde aber am grundsätzlich guten Verhältnis zu Deutschland nichts ändern, betonte der amerikanische Verteidigungsminister.
Markus Pindur. Eine enge Zusammenarbeit zwischen den Verbündeten, die USA als politische und militärische Führungsmacht des Westens, beide Dinge könnten in naher Zukunft stärker gefordert sein. Denn in Brüssel, bei der NATO, beobachtet man mit großer Sorge den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Ein Wiederaufflammen des eingefrorenen Konfliktes, ein offener Krieg, wird inzwischen nicht mehr ausgeschlossen. Aus Brüssel, Bettina Klein.
Die NATO-Ukraine-Kommission tagte heute in einer Sondersitzung in Brüssel auf Antrag des ukrainischen Präsidenten Selenskyj. Artikel 15 der NATO-Ukraine-Charta für Partnerschaft sieht diese Möglichkeit der Konsultation vor, wenn die Ukraine ihre territoriale Integrität, politische Unabhängigkeit oder Sicherheit direkt bedroht sieht. Der Augenblick ist gekommen, so der ukrainische Außenminister Kuleba heute im NATO-Hauptquartier.
This article says that NATO and Ukraine can use a crisis consultative mechanism to consult together whenever Ukraine perceives a direct threat to its territorial integrity, political independence or security. The moment has come.
Wir versuchen damit, den Fehler von 2014 zu vermeiden, als Russland in der Lage war, schnell zu handeln und seine militärischen Ziele im Donbass zu erreichen, während unsere Partner noch dabei waren, sich Reaktionen zu überlegen.
By gathering today, we try to avoid the mistake that was made in 2014, when Russia was ready to act swiftly and pursue its military goals, while our Western partners were considering their reactions to what was happening on the ground. Russia will not be able to catch anyone by surprise anymore.
Russland werde niemanden mehr überraschen, so der ukrainische Außenminister. Die Sorgen in Brüssel bei der NATO sind in der Tat groß über den ungerechtfertigten und unerklärten militärischen Truppenaufbau in Russland, so der NATO-Generalsekretär.
Russia's considerable military build-up is unjustified, unexplained and deeply concerning.
Der größte Truppenaufbau seit der illegalen Annexion der Krim, so Jens Stoltenberg. Die 30 Staaten rufen Russland in einer gemeinsamen Erklärung dazu auf, die Provokationen zu stoppen und die Situation zu deeskalieren. Der Ukraine wird unerschütterliche Unterstützung für ihre territoriale Integrität und Souveränität zugesichert, doch die Ukraine ist kein Mitglied der NATO. Der Beistandsartikel 5 kommt also nicht in Frage. Nicht mal die Vorstufe, der Membership Action Plan, steht angesichts der Situation im Land zur Diskussion. Die Ukraine erhält dennoch in vielerlei Hinsicht Unterstützung im Rahmen des Partnerschaftsprogramms. Die NATO hat ihre Verteidigungsfähigkeiten außerdem seit 2014 insgesamt ausgebaut und die Tür für eine NATO-Mitgliedschaft bleibt für die Ukraine weiter offen.
It is for the 30 NATO allies to decide when Ukraine is ready for NATO membership.
Es sei an den 30 Mitgliedstaaten zu entscheiden, wann das Land für die Mitgliedschaft bereit ist, und es ist die souveräne Entscheidung eines jeden Staates, sich darum zu bewerben. Niemand sonst habe sich hier einzumischen, so NATO-Generalsekretär Stoltenberg. Die Zeiten von Einflusssphären, in denen große Mächte darüber entscheiden, was ihre kleinen Nachbarn tun, diese Zeiten seien vorbei.
Bettina Klein über die wachsenden Sorgen in Brüssel bei der NATO über den russischen Truppenaufmarsch an der Grenze zur Ukraine. Rechtsextremistische Gewalt bleibt eine konstante Bedrohung für unsere Gesellschaft. Heute begann vor dem Stuttgarter Oberlandesgericht der Prozess gegen 12 mutmaßliche Mitglieder und Unterstützer einer rechtsterroristischen Vereinigung. Nicole Freiler.
Der Plan der 12 Männer auf der Anklagebank war demnach, das politische System in Deutschland ins Wanken zu bringen. Rädelsführer soll Werner S. gewesen sein, der die Gruppe über Telegram-Chats steuerte. Die Angeklagten stammen aus ganz Deutschland und sind unterschiedlichen Alters. Sie seien gut vernetzt gewesen in der rechtsextremen Szene und hätten teils enge Kontakte zu Waffenlieferanten besessen, sagte die Vertreterin der Bundesanwaltschaft beim Prozessauftakt. Die Angeklagten hätten eine ausländerfeindliche und nationalsozialistische Grundhaltung geteilt. Sie hätten beispielsweise von Menschenmüll und Kakerlaken gesprochen. Das Verfahren findet unter hohen Sicherheitsvorkehrungen und Corona-Maßnahmen statt. Einige Verteidiger wehren sich gegen die Maskenpflicht im Saal und haben am Nachmittag einen entsprechenden Antrag gestellt. Es handelt sich bei dem Staatsschutzverfahren um einen Mammutprozess. Die mutmaßlichen Rechtsterroristen werden von 27 Anwälten vertreten. Bis Mitte 2022 sind Termine für die Verhandlungen geblockt.
Informationen von Nicole Freiler am Ende dieser Sendung. Für Ihr Interesse dankt Stefan Heinlein. Ich wünsche noch einen schönen Abend.